Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Münchner Oberlandesgericht hat im Fall der Neonazi-Mordserie die Haftbedingungen für die angeschuldigte Zschäpe leicht gelockert. Es sei nicht zu befürchten, dass sie sich aus der Haft heraus terroristisch betätige, so die Richter. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat Zschäpe bei den 10 Morden eine tragende Rolle im Hintergrund gespielt. Die Verteidigung bestreitet das. Sie sieht keine Grundlage für den Vorwurf einer Mittäterschaft.
In Köln sitzt Beate Zschäpe in U-Haft. Ursprünglich durfte sie ihre Verteidiger nur hinter einer Glaswand treffen und die Post mit ihnen wurde kontrolliert, um keinen Kontakt zur Terrorgruppe zuzulassen. Doch die einzigen anderen Mitglieder sind tot. Deswegen hat das Oberlandesgericht München die Beschränkungen aufgehoben.
Der Senat hat sich auf die Ermittlungen der Bundesanwälte bezogen und gesagt, dass danach die NSU als solche aufgelöst sei und dass deshalb die Gefahr, dass die Angeschuldigte mit dieser Gruppierung oder einer Gruppierung diesen Namens Kontakt versucht zu halten oder aufzunehmen, relativ gering ist oder nicht mehr gegeben ist.
Zschäpes Verteidiger haben nun auch auf die Anklageschrift erwidert. Kritik an Formalia und die Forderung einer Nachbesserung haben sie inzwischen wieder zurückgenommen. Inhaltlich wenden sie sich vor allem gegen den Vorwurf von Generalbundesanwalt Range, Beate Zschäpe sei Mittäterin der Mordserie des NSU gewesen. Zschäpe sei zwar nicht direkt an den Morden beteiligt gewesen, so Range im November, sie habe aber im Hintergrund, zum Beispiel bei der Logistik, eine zentrale und gleichberechtigte Rolle im Trio gespielt. Laut Verteidigung reicht das Wirken im Hintergrund nicht aus für eine Mittäterschaft, auf die lebenslange Haft stehen könnte. Wie Zschäpes Beteiligung rechtlich zu bewerten ist, das wird einer der Knackpunkte im Gerichtssaal sein und sich erst dort entscheiden. Das Oberlandesgericht München muss nun beschließen, in welchem Umfang es die Anklage zulässt und wann der Prozess beginnt.
Die umfassende Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche ist vorerst gescheitert. Die Deutsche Bischofskonferenz stoppte eine Studie, die sie selbst 2011 beim Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen in Auftrag gegeben hatte. Zur Begründung hieß es, das Vertrauensverhältnis zu Institutsleiter Pfeiffer sei zerstört. Pfeiffer wiederum warf der Kirche vor, sie wolle Untersuchungsergebnisse zensieren.
Das Bistum Trier. Hier beim Missbrauchsbeauftragten der Deutschen Bischofskonferenz liefen bisher die Aufklärungsergebnisse über sexuelle Verfehlungen in der katholischen Kirche zusammen. Das Ende des Projekts mit dem Beauftragteninstitut verteidigt heute der Missbrauchsbeauftragte.
Ich bedauere sehr, dass wir die Zusammenarbeit aufkündigen mussten, aber das Vertrauensverhältnis, das es für ein solch großes, wirklich auch ambitioniertes Projekt braucht, die ist zerrüttet, so dass wir also jetzt nicht die Möglichkeit sahen, das Projekt erfolgreich weiterzuführen.
Vor 1,5 Jahren setzte man sich zusammen noch große Ziele. Die Studie sollte für Transparenz sorgen und die sexuellen Übergriffe umfassend analysieren. Doch heute beklagt der Institutsleiter, seine Arbeit sei seitdem durch verschiedene Bistümer behindert und sogar Akten seien vernichtet worden.
Unsere Kritik liegt daran, dass die Kirche faktisch Zensurrechte beansprucht hat, dass sie entscheiden wollte, ob ein Text veröffentlicht werden kann oder nicht.
Die Kirche streitet das ab. Das Vorläufige aus der Studie kommt knapp 3 Jahre, nachdem die ersten Missbrauchsfälle am Berliner Canisius-Kolleg ans Licht kamen. Daraufhin brachen bundesweit viele Opfer ihr Schweigen. In der Folge änderte die katholische Kirche zum Beispiel interne Richtlinien und beschloss Entschädigungszahlungen. Mehr Transparenz in der Aufklärung forderte von Anfang an die Justizministerin und erwartet, die Aufarbeitung fortzuführen.
Es soll ja gerade dazu dienen, Vertrauen zurückzugewinnen. Also ist das wirklich dringend geboten und unverzichtbar.
Auch die katholischen Reformer sind enttäuscht.
Das ist eine katastrophale Meldung. Das zeigt, dass es der katholischen Kirche, der Kirchenleitung, um die wirklichen Ursachenforschungen in der Aufklärung nicht geht.
Die Bischofskonferenz hat angekündigt, die Studie nun mit einem anderen Partner fortzusetzen.
Die SPD will mit einem Konzept gegen explodierende Mietpreise und mit Reformvorschlägen für das Kindergeld im Wahljahr 2013 Boden gut machen. Kanzlerkandidat Steinbrück, der Fraktionsvorsitzende Steinmeier und der Spitzenkandidat der Niedersachsenwahl Weil präsentierten die Pläne in Hannover auf einer Klausur der Bundestagsfraktion. Die Parteispitze hofft damit, auch einen Schlusspunkt setzen zu können in den Diskussionen um ihren Kanzlerkandidaten.
Der SPD-Kanzlerkandidat im Wahlkampf beim Mütterzentrum in einem sozialen Brennpunkt in Braunschweig. Der Termin, von der Partei kurzfristig angesetzt, soll zeigen, Per Steinbrück kann auch Soziales. Nach dem Wirbel über Vortragshonorare und Kanzlerinnengehalt wissen die Genossen, sie müssen in ihrem Kernbereich punkten.
Ich bin mir sicher, dass im Verlauf des Jahres alle Fragestellungen der sozialen Gerechtigkeit am Ende auch den Wahlkampf beherrschen werden.
Konkret will die SPD das Kindergeld staffeln und dabei ärmere Familien bevorzugen. Außerdem wollen die Genossen gegen Wuchermieten in Großstädten angehen, indem sie Preisaufschläge bei Neuvermietungen begrenzen.
Wir werden insbesondere mit Blick auf die Lage der Mieterinnen und Mieter das anders verfolgen und auch korrigieren, was die jetzige Bundesregierung über ein in meinen Augen skandalös schlechtes Mietrechtänderungsgesetz eben nicht vermeidet, sondern eher verschärft, nämlich die Verbesserung der Lage der Mieter und auch die Stärkung ihrer Rechte.
Der Kandidat wirkt ernst. Auf die Frage, wie er seine schlechten Umfragewerte verbessern will, antwortet Per Steinbrück kurz angebunden.
Niemand macht sich hier vom Acker. Die Antwort lautet schlicht und einfach, indem ich mich um politische Themen kümmere und nicht um das, was teilweise auch, wie ich glaube, fälschlich berichtet wird.
Raus aus dem Stimmungstief, das könnte das Motto dieser Klausurtagung sein. Die SPD will wieder mit Inhalten von sich reden machen, nicht mit Negativschlagzeilen ihres Kanzlerkandidaten. Grenzen für enorm steigende Mieten, ein Mindestlohn von 8,50 Euro und höhere Steuern für Reiche. Mit diesen Themen will die Partei den verunglückten Start ins Wahljahr 2013 vergessen machen.
Bundesumweltminister Altmaier hat bekräftigt, dass Deutschland keinen hochradioaktiven Atommüll ins Ausland bringen will. Der CDU-Politiker reagierte damit auf Zweifel bei SPD und Grünen. Sie befürchten, dass Atommüllexporte aufgrund einer EU-Richtlinie künftig erlaubt werden könnten. Altmaier sagte bei einem Besuch der CSU-Landesgruppe in Wildbad Kreuth, er stehe zu dem Konsens, hochradioaktive Abfälle auch hierzulande zu entsorgen. Im Februar will er parteiübergreifende Gespräche für eine Endlagersuche aufnehmen. Die EU will den Datenschutz im Internet verbessern. Von morgen an berät das Europäische Parlament über entsprechende Vorschläge der Kommission. Vorgesehen ist unter anderem ein sogenanntes Recht auf Vergessenwerden, das vor allem auf soziale Netzwerke wie etwa Facebook zielt. Fotos und andere private Daten sollen vollständig aus dem Netz verschwinden, wenn der Nutzer das wünscht. Vom zuständigen Berichterstatter des Parlaments kam heute Unterstützung.
Der Jurastudent Max Schrems wollte 2011 wissen, was hat Facebook über mich gespeichert. Es war ausgedruckt eine Menge. Mehr Kontrolle über unsere persönlichen Daten im Netz, das will die geplante EU-Datenschutzverordnung. Darin vorgesehen das Recht auf Auskunft, aber auch Löschung. Der Berichterstatter des EU-Parlamentes für das Gesetzesvorhaben, Jan-Philipp Albrecht, fordert klarere Grenzen für die Unternehmen.
Der Grundsatz für die Verbraucher und Bürger soll heißen, willst du meine Daten, dann frag mich vorher um Zustimmung, auch wenn es um Weitergabe oder Veröffentlichung geht. Und wenn das ohne meine Zustimmung erfolgt, dann ist das Unternehmen oder der Konzern, der da tätig ist, verantwortlich, diese Informationen auch wieder zu beseitigen, notfalls auch im ganzen Netz.
Ein Recht, im Netz vergessen zu werden, wie ist das genau umsetzbar? Noch sind hier viele Fragen offen. Wirtschaftsverbände verweisen auf die Krise und sehen Nachteile für Europa. Beim Datenschutz würden nochmals die Schrauben angezogen.
Ist das wirklich die richtige Antwort, dass man es Unternehmen erschwert, dass man hier wirklich Wirtschaftswachstum riskiert?
Die bisherigen EU-Datenschutzgesetze stammen aus dem Jahr 1995, quasi der Internetsteinzeit.
Doch bis zu einer Neuauflage ist es noch ein weiter Weg. Das EU-Parlament muss eine gemeinsame Position finden. Besonders schwierig aber werden die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten. Deutschland zum Beispiel hat bereits sehr strenge Datenschutzgesetze und die sollen durch die neue EU-weit einheitliche Regelung nicht gesenkt werden.
Die USA drohen damit, ihre Truppen im kommenden Jahr vollständig aus Afghanistan abzuziehen. Ein Berater von Präsident Obama sagte, es sei noch unklar, ob nach 2014 noch US-Soldaten im Land blieben. Die NATO hat Afghanistan zugesagt, die Streitkräfte des Landes auch nach dem Abzug der Kampftruppen zu unterstützen. Über Einzelheiten wird derzeit verhandelt. Die US-Regierung fordert, dass ihre Soldaten auch künftig vor Strafverfolgung durch afghanische Behörden geschützt sind.
In der nordirischen Hauptstadt Belfast ist es in der sechsten Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen. Pro-britische Demonstranten bewarfen die Polizei mit Brandsätzen, Flaschen und Steinen. Sie protestieren gegen eine Entscheidung des Stadtrates. Dieser hatte beschlossen, die britische Flagge, den Union Jack, nur noch zu bestimmten Anlässen zu hissen, so wie heute zum 31. Geburtstag von Prinz Williams Frau, Herzogin Kate.
In Las Vegas präsentieren die Technologiehersteller noch bis Freitag ihre Neuheiten bei der weltgrößten Elektronikmesse CES. Unter den 3000 Ausstellern sind auch 8 Autohersteller. Sie präsentieren Ideen für computergesteuerte Autos, die eigenständig steuern und einparken können. Einen besonders harten Wettbewerb liefern sich die Hersteller von Fernsehgeräten.
Big is beautiful. Bei der Elektronikmesse in Las Vegas stehen vor allem Jumbo-Fernseher im Mittelpunkt. Bildschirme von bis zu 110 Zoll, 2,80 Meter Diagonale, fast wie im Kino. In Ultra-HD mit gestochen scharfen Bildern. Auch auf dem deutschen Markt sei die Größe des Bildschirms das Kaufkriterium Nummer 1, behauptet die Branche und setzt mit den Riesenfernsehern vor allem auf junge Kunden und Familien mit Kindern.
Es gibt mittlerweile einen ganz kleinen Trend zu größeren Fernsehern. Samsung wird in diesem Jahr doppelt so viele Geräte oberhalb von 60 Zoll Bildschirmdiagonale einführen. Und diese Geräte bieten die vierfach höhere Auflösung und damit eine bisher unerreichte Bildqualität.
Aber nicht nur das. Das Fernsehen von morgen bietet eine neue Oberfläche, die Internet-TV-Funktionen in den Vordergrund stellt. Gleich beim Einschalten des Geräts kann man auch Apps auswählen, Social-Media-Dienste nutzen oder seine Fotos sortieren. Mit dieser Technik denken wir nicht mehr darüber nach, ob wir gerade am Computer sind, an einem Smartphone oder am Fernsehen. All diese Geräte sind miteinander verbunden. In Zukunft macht jeder Bildschirm, was du willst. Noch aber werden die meisten Geräte offline betrieben, ist die Verbindung von Fernsehen und Internet in vielen Familien Zukunftsmusik. Und die Frage, in welches Wohnzimmer die gigantischen Bildschirme passen, erübrigt sich bei einem Kaufpreis von geschätzten 19.000 Euro aufwärts. Groß genug sollte es schon sein, denn 9 Meter Mindestabstand werden bei dieser Größe empfohlen.
London feiert das 150-jährige Bestehen seiner U-Bahn, der ersten der Welt. Die Züge wurden 1893 noch von Dampfloks gezogen und verkehrten nur auf einer Strecke. Heute umfasst das Streckennetz mehr als 400 Kilometer mit 1 Milliarde Fahrten im Jahr.
Sie gehört zu London wie der rote Bus und selbst ihr Logo ist längst zur Ikone geworden. Heute, vor 150 Jahren, wurde sie eröffnet, weil schon damals oben drüber Londons Straßen im Verkehr erstickten. Auf der Jungfernfahrt allerdings erstickten zunächst auch um ein Haar die Passagiere. Denn in ihren Kindertagen wurden die Waggons noch von einer Dampflok gezogen und regelmäßig mussten Passagiere wegen Atemnot behandelt werden. Dennoch war sie von Anfang an populär und wurde so schnell erweitert. Heute hat die Londoner Tube 277 Stationen und transportiert täglich mehr als 3 Millionen Menschen. Erstickungsanfälle bekommt man aber so auch heute noch leicht hier unten. Eine ausgeprägte Hassliebe verbindet deshalb den Londoner mit seiner Tube. Und das nicht nur zur Rush-Hour. Mit der Nase in der Achselhöhle des Nachbarn zu stehen, ist kein Spaß. Aber wir lieben sie auch und als Brite beschwert man sich nicht. Für mich ist sie ein mürrischer alter Mann, der keucht, hustet und spuckt. Zumindest betrunkene Briten aber muss der alte Mann nicht mehr ertragen. Alkohol ist seit 2008 verboten, worauf am Vortag hier unten sehr britisch natürlich noch einmal kräftig gefeiert wurde. Happy Birthday Tube and Mind the Gap.
Die Lottozahlen. 6, 7, 22, 26, 36, 43, Zusatzzahl 18, Superzahl 9. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 8, 3, 0, 9, 5, 5, 3. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 6, 2, 8, 4, 1, 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 10. Januar.
Die Wetterlage stellt sich allmählich um. Zwischen einem Hoch über dem Nordmeer und einem Tief, das zum Baltikum zieht, strömt bereits morgen kältere Luft in den Norden Deutschlands, in den kommenden Tagen dann auch in andere Landesteile. Heute Nacht fällt im Süden zeitweise leichter, im Osten anfangs auch kräftiger Regen, auf den Bergen Schnee. Hier besteht Glättegefahr. Im Norden und Westen ist es meist trocken. Bis auf wenige Auflockerungen bleibt es morgen bewölkt. Dabei zieht ein Regenband allmählich über die Elbe südwärts. Im Bergland und im Nordosten mischen sich Schneeflocken darunter. Gegen Abend kommt auch im Südwesten Regen auf. Der Wind weht im Osten zunächst frisch mit starken Böen, sonst schwach bis mäßig. Heute Nacht an den Alpen -2, am Niederrhein noch 5 Grad. Dort morgen 7, im Fichtelgebirge 2 Grad. Am Freitag gibt es ganz im Süden und Südwesten Regen, im Bergland Schnee, sonst nur einzelne Schneeschauer. Am Samstag zeigt sich häufiger die Sonne, im Süden und Südwesten fällt noch etwas Schnee, am Rhein Regen. Sonntag Richtung Nordosten ein paar Auflockerungen, sonst gebietsweise Schnee oder Regen.
Um 22.15 Uhr melden sich die Tagesthemen. Ingo Zamperoni spricht mit Bischof Ackermann über die gestoppte Missbrauchstudie. Außerdem der Run auf die Großstädte, Überfüllung in München. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.